Hallo, das ist eine neue Ausgabe des Breadcasts, des Podcasts des Museum Brot und Kunst Forum Welternährung. Und heute habe ich zu Gast Herrn Wilfried Bommert. Herr Bommert, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Richard.
Sie sind Journalist und Gründer des Instituts für Welternährung, ein Netzwerk von Journalisten, ja, zu Themen der Welternährung, also ganz passend zu unserem Museum. Und Sie sagen etwas Radikales, nämlich wir brauchen eine Ernährungswende, weil die Grundlagen unseres Ernährungssystems sich selbst zerstören. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Also wir müssen nochmal dahin gehen, wo wirklich Landwirtschaft passiert. Das sind die großen Exportländer, das ist Kanada, das sind die USA, das ist auch Australien. Und wenn man sich da ansieht, wie der Boden bewirtschaftet wird, da können unsere Landwirte sich noch hinter verstecken. Riesige Flächen werden da bewirtschaftet, in denen es vor allen Dingen darauf ankommt, in kurzer Zeit viel Ertrag zu erzielen. Da wird nicht darauf geachtet, ob der Boden fruchtbar bleibt oder nicht. Der Boden ist einfach nur die Materie, auf der gepflanzt und gedüngt und nachher geerntet wird. Wir haben weltweit einen massiven Rückgang bei der Bodenfruchtbarkeit zu verzeichnen. Vor einigen Jahren wurde das mal gemessen und da waren nur noch 50% der ursprünglichen Bodenfruchtbarkeit weltweit da, weil die Bewirtschaftung einfach den Boden zerstört hat, überwiegend durch Erosion. Da ist Boden einfach weggeflossen, weggeflogen und die Fruchtbarkeit war am Ende nicht mehr da. Das ist nur ein Punkt davon.
Darf ich da noch mal ganz kurz reinfragen? Bodenfruchtbarkeit. Wenn wir mit Hilfe von Düngemitteln die Pflanzen ernähren, spielt denn die Bodenfruchtbarkeit überhaupt eine so große Rolle?
Das haben wir im Laufe der Zeit uns so eingebildet, dass wir die Pflanzen ernähren. In Wirklichkeit ist es so, dass der Boden die Pflanzen ernährt. Die Pflanzenwurzeln leben ja nicht in unseren Nährstoffen, die wir oben drauf tun, sondern die Pflanzenwurzeln leben ja im Boden. Und im Boden sind ungeheuer viele Organismen unterwegs. In einem Teelöffel voller Boden sind mehr Organismen, als auf der Welt leben. Das können wir uns nicht vorstellen, aber daran sehen wir schon, dass der Boden ein höchst lebendiges Subjekt oder Objekt ist. Und dieses Subjekt oder Objekt sorgt dafür, dass unsere Pflanzenwurzeln die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen, um zu wachsen. Und im Gegenzug geben die Pflanzenwurzeln Zucker an die Bodenlebewesen ab, damit die Bodenlebewesen leben können. Und es ist sehr umstritten, ob das, was in den Industrieländern insbesondere an synthetischem Stickstoff auf die Felder gebracht wird, wirklich langfristig dazu beiträgt, dieses Bodenleben so zu fördern, dass es das Pflanzenleben am Ende fördern kann. Das Gegenteil ist meist der Fall. Und wir kommen gerade erst auf die Idee, dass im Bodenleben eigentlich mehr Energie drin steckt, um Nahrung zustande zu bringen, als wir durch die künstlichen Hilfsstoffe hinzufügen können.
Okay, also das heißt, man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel brauchen wir die Lebewesen im Boden, um den Boden zu lockern, zu durchlüften, damit die Pflanze wurzeln kann. Zum Beispiel, ist das richtig?
Das ist nur sozusagen der grobe Hintergrund. Der feine Hintergrund beginnt dann, wo Bakterien, Viren und Pilze ins Spiel kommen. Was Sie gesagt haben, ist mehr so auf der Ebene noch der Würmer. Das sind so die großen Tiere im Boden, die Lockerung verschaffen. Aber die eigentlich wesentlichen scheinen die ganz kleinen zu sein, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen. Und im Grunde gilt es, die zu erhalten und zu fördern. Das ist dann die Bodenfruchtbarkeit. Das ist auch das, was wir dann später als Humus betrachten, nämlich dieses Lockere im Boden. Dieses Lockere im Boden ist ein Substrat, was gebildet wird durch etwas, was lebt.
Ja, vielen Dank. Sie haben gesagt, das ist aber erstmal nur ein Punkt. Es gibt noch weitere Punkte, die unser Ernährungssystem zerstören.
Ja, der nächste große Punkt, den wir ja alle kennen, ist die Artenvielfalt. Unser Ernährungssystem beruht auf riesigen Monokulturen. Das heißt, da wächst nur eine Pflanzenart und das auf riesigen Flächen. Alle Pflanzenarten, die früher auf der Fläche mal gewachsen sind, sind sozusagen weg. Totspritzen heißt das im landwirtschaftlichen Fachjargon. Und dieses Totspritzen hat eine Verarmung der gesamten Vegetation auf den Feldern, aber auch drumherum nach sich gebracht. Und die Vegetation, die früher auf den Feldern eine viel größere Vielfalt aufgeboten hat als heute, ist wesentlich, um die Stabilität der ganzen Erträge überhaupt zu sichern. Wenn Sie sich in Ihrer Gegend, wo Ihr Museum steht, umsehen, in Süddeutschland, da werden Sie in der Feldflur noch sehr viel kleine Flächen sehen. Wenn Sie die Flächen nicht mehr sehen, sehen Sie zumindest die Grenzen noch im Boden. Das heißt, die Agrarstruktur bei uns war früher kleinflächig angelegt. Da gab es vieles, was dort gleichzeitig wuchs. Ich komme selbst vom Bauernhof und weiß, dass bei uns mindestens 5 Früchte gleichzeitig auf den Äckern, die wir hatten, wuchsen. Und das wurde jedes Jahr rotiert. Da kam etwas dazu, wurde etwas weggenommen. Aber diese Vielfalt war es im Grunde, die bei uns die Stabilität für den landwirtschaftlichen Betrieb und für unser landwirtschaftliches Einkommen garantiert haben. Und wenn diese Vielfalt wegfällt, wird die ganze Sache sehr unstabil. In der Vergangenheit hat man versucht, die Stabilität dann doch noch mit großem Aufwand von Düngemitteln und Pestiziden herzustellen, weil die Pflanzen untereinander die Stabilität ja nicht mehr herstellen können, die sind ja nicht mehr da. Aber das kommt zunehmend an seine Grenze. Der größte Spieler, der uns jetzt einen Strich durch diese industrielle Agrarrechnung macht, ist der Klimawandel.
Ja.
Vor dem Klimawandel ist es wichtig, dass eine Vielfalt eigentlich auf den Äckern besteht, aber sie besteht zurzeit nicht. Und damit gehen wir große Risiken, was Missernten anbetrifft, ein.
Okay, also ein Haufen Probleme, die wir hier erzeugen mit unserer industriellen Landwirtschaft. Aber wie wäre denn die Alternative?
Die Alternative heißt logischerweise wieder zurück zur Vielfalt. Wir brauchen eine vielfältige Bewirtschaftung in der Fläche. Und das heißt Monokulturen, wie wir sie heute haben, Schläge von mehr als 10 Hektar, das war früher ein ganzer Bauernhof, sind eigentlich für die Herausforderungen, die sich uns stellen, vollkommen falsch. Wir müssen wieder zu kleineren Schlägen, wir müssen wieder zu mehr Vielfalt, wir müssen zu Streifen in den Äckern, wo wieder etwas anderes wächst. Früher waren das Hecken und Wälle, die da waren, die sind mittlerweile alle ausradiert worden. Aber im Grunde waren das Garanten für eine vielfältige, nicht nur Feldflur, sondern auch ein vielfältiges Leben. Da sind ja jede Menge Insekten und andere Tiere unterwegs in diesen nicht direkt landwirtschaftlich nutzbaren Bereichen. Und diese brauchen wir eigentlich, um unsere Pflanzen einigermaßen zu schützen, damit sie gut aufwachsen. Also Vielfalt ist das Erste. Das Zweite ist nahe bei der Kundschaft. Wir sehen jetzt gerade bei der Auseinandersetzung oder bei dem Überfall Russlands auf die Ukraine, was es heißt, wenn man sich von einem Brotkorb abhängig macht, der weit weg ist. Davon sind viele Industrieländer sind von solchen Brotkörben, aber auch die Entwicklungsländer abhängig. Und Sie sehen gerade, wenn der Brotkorb ein Loch bekommt oder wenn der Transport nicht mehr funktioniert, dann ist plötzlich Hängen im Schacht. Dann steigen die Nahrungsmittel um das X-fache und es breitet sich Hunger aus. Und das, denke ich, dem müssen wir vorbeugen. Wir werden in der Zukunft in mehr solche schwierigen Situationen kommen. Das heißt, wir müssen nah am Konsumenten produzieren. Das sind schon mal zwei wichtige Gesichtspunkte, auf die es in Zukunft ankommt.
Ja, aber heißt denn nicht kleinere Einheiten, mehr Vielfalt weg von der Monokultur, heißt das nicht gleichzeitig auch weniger Erträge? Und weniger Erträge heißt doch eindeutig auch steigende Preise. Also haben wir da nicht genau die gleiche Problematik?
Die Problematik, wenn wir ganz sozusagen unseren Ackerbau ganz auf Kante genäht hätten, haben wir aber nicht. Wir schmeißen etwa ein Drittel bis zur Hälfte unserer Lebensmittel weg. Die werden überhaupt nicht gegessen. Das ist in Industrieländern der Fall. In den Ländern des globalen Südens verkommt auch ein Drittel bis zur Hälfte, weil sie nicht vernünftig gelagert oder transportiert werden können unter den Bedingungen, die herrschen. Das heißt, wir haben an diesem Punkt schon mal einen Riesenpuffer im System, den wir zurzeit überhaupt nicht nutzen oder falsch nutzen. Wenn wir an diesem Punkt anfangen, etwas abzuarbeiten, etwas besser zu machen, dann müssen wir auch gar nicht so viel produzieren. Da werden Sie natürlich sofort sagen, ah, die Menschheit wächst doch noch, da muss doch noch jede Menge mehr produziert werden. Es trifft zu, die Menschheit wächst, aber nicht bei uns. Sie wächst im globalen Süden, da wo heute die Leute schon Hunger leiden, nicht weil zu wenig produziert wird unbedingt, sondern weil ständig Krieg und Auseinandersetzung herrschen. Da wird nicht gesät und da kann dann auch nicht geerntet werden. Das heißt, da muss man mit ganz anderen Mitteln plötzlich in die Versorgungslage eingreifen können. Aber insgesamt können wir total beruhigt von dem Fakt ausgehen, dass diese Erde, auf der wir leben, 10 Milliarden Menschen spielend ernährt, vorausgesetzt, wir verhalten uns, was den Abfall anbetrifft, vernünftig und was wir auf den Teller tun. Der Fleischkonsum der Industrieländer ist ein weiteres großes Problem, denn Fleischproduktion braucht große Flächen, große Ackerflächen. Wir rechnen damit, 1 Kilo Rindfleisch braucht ungefähr 10 Kilo Getreide, kann auch mehr sein. 1 Kilo Schweinefleisch braucht ungefähr 4 Kilo Getreide. Das heißt, es sind große Flächen, die für diese Fleischproduktion in Anspruch genommen werden. Und es ist vollkommen klar, das werden wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können. Nicht, weil wir es nicht im Portemonnaie haben, sondern weil es klimatisch einfach nicht mehr gilt. Die Fleischproduktion ist der größte Klimakiller, den wir im Bereich der Landwirtschaft haben. Und da werden wir zwangsläufig von wegkommen müssen. Denn wir merken ja jetzt schon, wie unser Klima langsam beginnt zu kippen. Und das können wir uns, jedenfalls wenn wir überleben wollen, auf Dauer überhaupt nicht leisten.
Ja, aber Sie merken ja, wir merken alle, das ganze System ist unglaublich schwerfällig. Ja, also wenn Sie sowas jetzt sagen in einem politischen Umfeld, dann heißt es gleich, der Herr Bommert will uns unser Fleisch wegnehmen. Ja, das lassen wir uns nicht gefallen, zum Beispiel.
Gehen Sie mal nach Berlin-Neukölln, da sieht die Welt anders aus. Da ist nämlich die Frage Fleisch essen überhaupt kein Problem mehr, weil da hat man schon längst abgeschrieben. Da sind die Leute vegetarisch oder vegan unterwegs. Das heißt, ein steigender Teil, insbesondere der Jugend, beginnt schon umzuschwenken. Und wir hätten die Chance, diesen Umschwung noch etwas besser zu gestalten, indem wir sagen würden, okay, in Kitas werden die Grundsteine der Ernährung gelegt, in den Schulen nachher auch. In Schulen und Kitas können wir eine vielfältigere Ernährung einfach auch anbieten. Wir wissen, dass der Fleischkonsum uns nicht gut bekommt. All die Krankheiten, die wir haben an Kreislaufkrankheiten, Übergewicht, an Gelenkkrankheiten, da kommt vieles vom Fleischkonsum her. Aber wir verhalten uns nicht danach, um es zu verändern. Der Klimawandel wird jetzt einen derartig massiven Druck auf uns ausüben, dass wir uns zwangsläufig ändern müssen. Und da wird die Frage, da nimmt uns einer das Fleisch weg, wird nicht mehr die Frage sein, sondern da wird die Frage sein, nehmen die Fleischesser uns das Klima weg, in dem wir leben können? Das ist eine ganz neue Frage.
Ja, das stimmt. Ja, und da sind wir auch beim Bewusstsein beim Verbraucher natürlich. Also es ist ja nicht immer nur die Verantwortung von Politik oder von den Landwirten und Landwirtinnen, sondern auch die Verbraucher, Verbraucherinnen sind ja mit in der Pflicht. Das Institut für Welternährung hat sich ja ursprünglich auch deshalb gegründet, um in puncto Bewusstseinsbildung bei den BürgerInnen etwas zu bewegen, richtig? Und dann gab es diese vor 10, 15 Jahren eine große Bewegung, Stichwort essbare Städte, solidarische Landwirtschaft, Ernährungsräte. Wo stehen wir denn da heute? Ist diese Bewegung so ein bisschen abgeflaut? Oder würden Sie sagen, doch, man kann schon noch die Hoffnung haben, dass davon eine maßgebliche Veränderung ausgeht?
Also wir begleiten diesen Prozess ja etwa seit 10 Jahren. Das heißt, seit Gründung des Institutes sind wir dabei, der Zivilgesellschaft dabei zu helfen oder sie zu unterstützen, sich so zu organisieren, dass die Ernährung langfristig auf vernünftigen Beinen steht. Und da hat sich ungeheuer viel getan. Das Wichtigste ist das politische Rückgrat der gesamten Bewegung. Das sind in Deutschland die Ernährungsräte. Wir hatten vor 10 Jahren vielleicht in 3 Städten Ernährungsräte. Heute haben wir in mehr als 60 Städten in der Bundesrepublik Ernährungsräte, die schauen, dass die Ernährung wieder lokal und regional organisiert wird, dass rings um die Städte herum das produziert wird, was in den Städten gegessen wird. Das ist ja eine Bewegung, die kann man mittlerweile schon als konsolidiert betrachten. Die Ernährungsräte sind anerkannt, die bekommen mittlerweile Geld auch von den Städten, damit sie überhaupt arbeiten können. Und in den großen Städten, wo es angefangen hat, in Köln und Berlin, sind die Ernährungsräte Institutionen, die dafür sorgen, dass sich langsam die Ernährung in den, vor allen Dingen in den großen Bereichen, in den Kantinenbereichen verändert, aber auch in den Kitas verändert, dass sich in den Schulen die Schulbildung, die Ernährungsbildung verändert. Andere Frage ist, hat die Politik das wahrgenommen? Also die Politik, die wir als Bundespolitik betrachten, weil das läuft ja auf regionaler Ebene, worüber wir sprechen, die Politik nimmt es langsam wahr und erkennt auch, dass das eine wesentliche Stütze ist, um überhaupt Politik zu machen. Nämlich Politik muss sich von unten her organisieren.
Erzählen Sie noch mal, wie das funktioniert. Kommunal angebunden, das heißt, eine Stadtspitze sagt, wir brauchen Ernährungsräte oder wie auch immer, kommen diese Ernährungsräte in eine beratende Position und sind dann dabei, wenn es darum geht, wie soll Kantinenessen organisiert werden und welche lokalen Akteure muss man miteinander vernetzen. Ist das richtig?
Die Ernährungsräte werden meistens nicht von der politischen Stadtspitze ins Leben gerufen, sondern interessanterweise von Bürgern, von Vereinen, die es schon gibt. Slow Food Deutschland ist einer der großen Schlüsselvereine dabei, aber auch die Naturschutzverbände, die sich gegründet haben. Und die gründen ihrerseits dann wiederum einen Verein, der einen Ernährungsrat nachher ins Laufen bringt. Die Ernährungsräte sind bis dahin vor allen Dingen Institutionen der Zivilgesellschaft. Und da sind möglichst alle drin, die in der Nahrungskette eine Rolle spielen, vom Bauern über den Verarbeiter, den Händler, den Gastronomen oder dem Mensenbewirtschafter bis zu den Leuten, die die Großmärkte betreiben. Das ist jedenfalls in Köln so. Und dann kommt die Stadt und die Stadt sagt, okay, wie kommunizieren wir denn nun zusammen, damit das klappen könnte? Und da braucht man Leute, die auf der Ebene der Politik auch sagen, ja, wir halten das für wichtig. Und dann wird insgesamt gesehen ein Kuchen draus.
Ja, gut. So, jetzt kommen wir zurück zu unseren globalen Beziehungen.
Ja, die Institutsfrage, die auch uns bewegt, wir haben uns bisher sehr stark auf Deutschland fokussiert, weil wir gesagt haben, wenn wir das Ernährungssystem in Deutschland einigermaßen in die richtige Richtung aufgestellt haben oder dazu beigetragen haben, dann hat das Auswirkungen auf die übrige Welt, weil die Welt schaut auf Deutschland. Das ist auch bei internationalen Konferenzen so. Jetzt sehen wir aber, in der Welt läuft alles anders, als wir es in Deutschland gedacht haben. Der Ukraine-Krieg hat uns nochmal klargemacht, wie abhängig die Weltsituation von bestimmten Brotkörben sind auf der Welt und von bestimmten politischen Entscheidungen. Und heute kommt es darauf an, die Staaten der Welt unabhängiger zu machen von solchen politischen Entscheidungen und Entwicklungen. Das ist ein dickes Brett, sage ich ganz deutlich, weil wir die Situation von satt sein oder hungrig sein auf der Welt, wenn wir sie genau analysieren, wissen wir, dass der Landwirtschaft erstmal wenig eine Rolle spielt. Die größte Rolle bei dieser Frage spielt Krieg. Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen bestimmen, ob Menschen satt werden oder nicht. Das Zentrum von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen ist Afrika, interessanterweise. Das ist die Ukraine, es ist aber gar nicht so. In mehr als 20 afrikanischen Staaten herrschen Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen. Wir haben 54 afrikanische Staaten. Da weiß man ungefähr, was da los ist. Und dass sich da der Hunger am stärksten hält, hat damit auch einen Grund. Und der nächste wichtige Punkt ist Wirtschaftskrise. In den Ländern herrschen dann häufig ungerechte Verhältnisse. Die Wirtschaft läuft nicht, weil Korruption alles bestimmt. Und wenn dann noch so etwas wie eine Pandemie dazukommt, dann bricht deren Wirtschaft gänzlich zusammen, weil die Gelder, die sie sonst auch von außen bekommen, von Familienangehörigen, die in den Industrieländern wirtschaften, kommen dann unter Umständen gar nicht mehr zustande. Und der dritte große Punkt ist Klimawandel. Wir denken zwar, wir sind jetzt auch gerade mal vom Klimawandel betroffen, weil an der Ahr mehr als 180 Leute im Wasser untergegangen sind, was wir uns nie hätten vorstellen können. Am stärksten aber betroffen sind die Länder, in denen kriegerische Auseinandersetzungen und schlechte wirtschaftliche Verhältnisse herrschen. Das Horn von Afrika ist das Protobeispiel dafür. Das heißt, der Hunger der Welt und die Ernährungssituation wird von ganz anderen Dingen bestimmt, als die wir auf dem Acker wirklich mitbestimmen können. Dennoch sagen wir, wir müssen auf den Äckern sehen, dass die Leute so viel produzieren, dass sie sich zumindest mal selbst anständig durch diese ganzen Krisen bringen können. Und da kommt es darauf an, eine Landwirtschaft zu fördern, die möglichst ohne große Inputs auskommt, ohne Hochleistungssaatgut, ohne industrielle Düngemittel, ohne industriellen Pflanzenschutz. Die haben wir in den Ländern, weil da läuft ja auch Landwirtschaft, aber die läuft auf einem ganz niedrigen Niveau. Und dieses Niveau kann man heben, indem man mit den Leuten über Beispiele, die besser laufen, spricht. Das ist die Aufgabe, die wir haben.
Welche Beispiele laufen denn gut?
Es läuft überall da gut, wo Leute, die wir nennen das hier biologische oder organische Landwirtschaft, wo diese organische Landwirtschaft auf ein bisschen höheres Niveau gebracht wird, weil besseres Saatgut eingeführt wird, weil bessere Lagermöglichkeiten eingeführt werden, weil bessere Zugänge zu Märkten organisiert werden können. Das ist in all den Projekten der Fall, die zum Beispiel Miserie Brot für die Welt und die deutsche Welthungerhilfe auf den Weg bringen. Zum Teil auch mit Unterstützung der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die versuchen in dem Bereich, zumindest in einigen Ländern der Welt, da wieder Boden unter die Ernährung zu bringen. Also wir können uns, und das ist das Wichtigste, nicht an den Problemen der Welt vorbeidrücken. Dazu ist der Planet einfach zu klein, auf dem wir wohnen. Dazu haben wir zu viele Nachbarschaften. Das heißt, wenn wir uns nicht vorbeidrücken können, müssen wir unseren Beitrag zur Lösung mitbringen. Ob wir den jetzt mit intellektuellen Konzepten oder mit Selbstanpacken bringen oder mit Finanzierung von, ist vollkommen wurscht. Wir kommen gar nicht darum herum. Das ist keine Frage der Gewissensbefriedigung, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, wenn man auf einem so engen Globus lebt wie wir, dass man sich nachbarschaftlich in eine Zukunft hilft, in der alle gut leben können. Das ist unser Job.
Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Bommert, für das Gespräch. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir an diesem Ziel nah dranbleiben und dass sich unter allen Akteuren, mit denen wir es zu tun haben, auch was bewegt. Und das betrifft uns als Konsumentinnen und Konsumentinnen ja ebenfalls. Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Sie als Museum trifft es und uns als Institut auch. Also wir sind alle drin.
Okay.
Auf Wiedersehen. Danke.
Ja, tschüss.